SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Innerhalb der Europäischen Union gibt es Uneinigkeit, wie mit Russland umgegangen werden sollte. So hat Bulgarien beim Gipfeltreffen in Brüssel angekündigt, das neue 21. Sanktionspaket zu blockieren. Das Land befürchtet negative Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft. Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz berichtet.
Gleichzeitig zeigen sich einige Regierungschefs verärgert, dass Ratspräsident Antonio Costa Kontakte nach Russland geknüpft hat, um die Möglichkeit von Verhandlungen auszuloten. Dies war offenbar nicht mit den Staats- und Regierungschefs abgesprochen. Nachdem der ungarische Regierungschef Viktor Orban nicht mehr mit am Tisch sitzt, hatte zum Beispiel die Ukraine auf mehr Einigkeit im Widerstand gegen Russland gehofft. Einigen konnten sich die 27 Mitgliedstaaten darauf, die bestehenden Sanktionen gegen Russland um ein Jahr zu verlängern. Heute am eigentlichen Gipfeltag sollen Wirtschaft und Finanzen im Mittelpunkt stehen. Europa leidet unter der Warenflut aus China. Gleichzeitig muss der nächste EU-Haushalt verhandelt werden. Was das Geld betrifft, ist die Gemeinschaft aber von einer gemeinsamen Stimme noch sehr weit entfernt.
US-Vizepräsident Vance wird vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz reisen. Das Weiße Haus erklärte, die Pläne für die Gespräche seien noch nicht abgeschlossen. Man freue sich aber auf einen baldmöglichen Beginn. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Die Verzögerung dürfte zeigen, wie komplex die Aufgabe ist, vor der die Unterhändler jetzt stehen. Das Ziel, innerhalb von nur 60 Tagen ein Abkommen auszuhandeln, gilt als sehr ambitioniert. Amerikanische Medien berichten, auch in der Trump-Regierung zweifelten manche daran, dass sich dieser Zeitplan einhalten lässt. Nicht nur die Opposition, sondern auch führende Politiker der Republikaner kritisieren Trumps Vereinbarung mit dem Iran scharf. So sprach ein Senator vom schlimmsten außenpolitischen Fehler seit Jahrzehnten. Ein anderer erklärte, das Papier stehe völlig im Widerspruch zu Trumps Zielen.
Der Sozialverband VdK warnt vor den Folgen hoher Temperaturen für obdachlose Menschen. VdK-Präsidentin Bentele forderte im Redaktionsnetzwerk Deutschland öffentliche Trinkbrunnen. Aus der Nachrichtenredaktion Heike Lüttich.
Extreme Hitze könne genauso tödlich sein wie extreme Kälte, so Bentele. Das sei vielen Verantwortlichen aber nicht bewusst. Menschen ohne festen Wohnsitz bräuchten Zugang zu sicheren gekühlten Unterkünften und zu sauberem gekühltem Wasser. Dabei könnten städtische Trinkbrunnen helfen. Bentele fordert, diese in den kommenden Monaten vermehrt aufzustellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute vor Temperaturen bis 38 Grad in ganz Deutschland. Ab morgen wird es im Norden langsam etwas kühler, während im Süden weiter die Hitzewarnung gilt.
Der Deutsche Bauernverband fordert, dass der Tankrabatt über die Erntezeit bis Ende November verlängert wird. Das hat Präsident Ruckwied gesagt. Die Landwirte hätten jetzt die Monate mit dem höchsten Energieverbrauch vor sich. Erst mit der Ernte, dann mit Bodenbearbeitung und Aussaat. Das mache den Bauern bei den hohen Preisen große Sorgen. Die Bundesregierung will den Tankrabatt nicht verlängern. Er läuft Ende des Monats aus. Die USA lassen prüfen, ob Deutschland für bestimmte Pharmaprodukte dauerhaft zu wenig bezahlt. Dabei geht es um Innovationen aus den USA. Der Handelsbeauftragte Greer erklärte, es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Dadurch solle geklärt werden, ob die für Deutschland geltenden Medikamentenpreise unangemessen seien. Die Mainzer Wohnbau hat eine positive Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr gezogen. Die Zahl der Wohnungen im Bestand habe sich auf mehr als 11.000 vergrößert. Warum es trotzdem schwer ist, für Interessenten eine Wohnung zu bekommen, erklärt SWR-Reporter Markus Volland.
Die Mieten sind durchschnittlich gesehen bezahlbar. Es gibt öffentlich geförderten Wohnraum, auch für Menschen, die sich keine superteure Bleibe leisten können. Das bringt der Wohnbau aber auch Probleme, weil kaum Menschen aus ihren Wohnungen ausziehen, können noch kaum Wohnungen an neue Mieter vergeben werden. Ein Schwerpunkt liegt deshalb beim Neubau. 126 Wohnungen sind im vergangenen Jahr neu in den Bestand gekommen. Bis auf zwei oder drei sind schon alle weg. Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, kann sich bei der Wohnbau registrieren lassen. 9.000 Menschen haben das getan. Bei dem geringen Mieterwechsel kann es aber lange dauern, bis man eine Wohnung bekommt.
Entlang der A werden noch viele Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Das wirkt sich auch auf die Wiederaufbaumaßnahmen und die Wiederherstellung des Flusses aus. SWR-Reporter Fabian Jensen berichtet.
Die Eisenbahnstrecke im Ahrtal war Ende des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Nachschublinie der deutschen Wehrmacht hin zur Brücke nach Remagen. So haben die Alliierten Brücken und Orte entlang der Ahr bombardiert und Blindgänger sind auch jetzt rund 81 Jahre danach noch gefährlich. Das heißt, jetzt, bevor das Ufer zum Hochwasserschutz abgeflacht wird oder zum Beispiel ein Neubau von einem Sportplatz oder einem Haus stattfindet, muss der Boden von Kampfmittelräumern abgesucht werden. Das verzögert natürlich den Wiederaufbau und es gibt noch ein Problem. Die Kreisverwaltung hat festgestellt, dass vorhandene Karten mit Verdachtspunkten nicht mehr verlässlich sind. Die Flut hat die Position von den Bomben verändert. Deshalb wird jetzt eigentlich jeder Bauplatz vorsorglich kontrolliert.
Der Gemeinderat von Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg hat dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Schuhfabrik Salamander, Ernst Siegle, posthum die Ehrenbürgerwürde entzogen. Grund ist Siegles Rolle im Nationalsozialismus. Auch eine Schule soll deshalb umbenannt werden. Dorina Blauer.
Im Mai war das Gutachten einer Historikerin vorgestellt worden, das die Rolle Siegles und der Firma Salamander zwischen 1933 und 1945 beleuchtet. Es ging um den Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen für die Schuhproduktion und Materialtests. Oberbürgermeister Nikolauksmann und allen Fraktionen war bei der Sitzung am Abend aber auch wichtig, Kornwestheim bleibt Salamanderstadt und die Stadt habe dem Unternehmen und auch Ernst Siegle viel zu verdanken.
Bei der Fußball-WM in Nordamerika hat Gastgeber Mexiko auch sein zweites Spiel gewonnen. Die Mexikaner besiegten Südkorea 1:0. Mit Gastgeber Kanada hat zuvor sein erstes WM-Spiel überhaupt gewonnen. Und auch noch sehr deutlich. Das Team schlug zuvor Katar 6:0. Und kurz vor dem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gab es eine Pressekonferenz des DFB. Mit dabei Torwart Manuel Neuer. Philipp Weißkirch berichtet.
Er glaube an den Titel mit der deutschen Mannschaft, sonst wäre er nicht hier. Das sagt Manuel Neuer im DFB-Quartier in Winston-Salem. Es sei für ihn ein absolutes Geschenk, nochmal dabei zu sein, so Neuer vor dem zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. In diesem wird der 40-Jährige einen neuen Rekord aufstellen. 21 Spiele bei einer WM, so viele hat kein anderer Keeper. Für Neuer soll die WM in Nordamerika definitiv das letzte große Turnier im DFB-Trikot sein. Bei der nächsten EM wolle er nicht mehr zwischen den Pfosten stehen.
Und noch die weiteren Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft. Schweiz, Bosnien-Herzegowina 4:1 und Tschechien, Südafrika 1:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es noch etwas heißer als gestern. Die Spitzenwerte liegen bei 31 Grad in Baiersbronn und 38 Grad in Speyer.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Was gönnen wir uns? Was können wir uns noch leisten? Und warum drückt uns die Wirtschaftslage so aufs Gemüt in Deutschland mehr als anderswo? Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung, so steht es um die deutsche Wirtschaft. Das ist unsere Serie diese Woche in SWR aktuell. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger beklagt sich. Sie befürchtet, dass es ihr bald nicht mehr so gut gehen könnte und dass weder Politik noch Wirtschaft sie aus dieser Misere rausziehen können. Ich rede darüber mit dem Psychologen, Marktforscher und Autor Stefan Grünewald. Herr Grünewald, die Bundesrepublik ist ein übel gelauntes Land, aber ihre Einwohner sind zufrieden und glücklich. Das hat der Publizist Johannes Groß schon vor Jahrzehnten festgestellt. Gilt das immer noch?
Das bröckelt. Also dadurch, dass sich viele ins private Schneckenhaus zurückziehen, einen Verdrängungsvorhang vor die Bedrohungskulisse in der äußeren Welt spannen, hat man noch das Gefühl, etwas im Griff zu haben, selbstwirksam zu sein, Geborgenheit zu erfahren. Das heißt, wir erleben die Zuversicht im Hinblick auf das eigene Leben ist noch relativ groß, aber der Optimismus im Hinblick auf Wirtschaft und Politik, der schwindet zunehmend.
Das haben wir jetzt schon mehrfach diese Woche gehört, dass es eigentlich den Leuten gar nicht so schlecht geht, aber die Laune wirklich mies ist. Wie kommen wir denn da raus? Wie kommen wir denn da wieder zu einer positiven Stimmung?
Ja, die Menschen befinden sich im Moment noch in einer Art Nachspielzeit. Das heißt, die Zeitenwende, die postuliert worden ist, hat noch nicht stattgefunden. Viele spielen auf Halten. Sie hoffen, die Verhältnisse, die ihnen vertraut sind, das Wohlstandsniveau zu halten. Jetzt merkt man aber, das bröckelt alles weg und das verdüstert die Stimmung. Und die Frage ist, wie kommen wir in eine Zeit des Erwachens, wie kommen wir aus der Nachspielzeit raus? Die Frage ist, wie gelingt ein Aufbruch in Deutschland? Und ich habe das in meinem aktuellen Buch Wir Krisenakrobaten am Märchen der Bremer Stadtmusikanten aufgezeigt, welche Schritte notwendig sind, damit die Stimmung sich verbessert und wieder ein Aufbruch gelingt.
Und zwar, wie geht's?
Das erste ist, also das Märchen beschreibt ja eine Ausgangslage, wo die vier Tiere vom Tod bedroht sind. Man verschließt nicht die Augen, sondern die vier Tiere sagen, etwas Besseres als den Tod finden wir alle mal. Die starten mit einer schonungslosen Problemanalyse, bleiben aber nicht bei der Problemanalyse stehen, sondern der zweite Schritt ist, es braucht ein Ziel. Wir haben in Deutschland auch kein Ziel. Im Märchen ist es das Ziel, wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Interessanterweise kommen die nie in Bremen an. Es ist gar nicht wichtig, ob das Ziel erreicht wird. Kolumbus ist auch nie in Indien angekommen. Aber man braucht eine Vision, um in die Gänge zu kommen, damit ein Aufbruch sich vollziehen kann. Und ein weiterer ganz wichtiges Moment ist, es braucht eine Einigkeit. Es braucht das Gefühl, alle ziehen mit, es geht gerecht zu. Im Märchen ist es so, die vier Tiere bauen aufeinander. Dadurch ist das Ganze wirksamer als die Summe ihrer Teile. Und dadurch entfallen die ihre Kraft, die erobern sich ja bezahlbaren Wohnraum und richten sich ein neues Zuhause ein.
Jetzt sprechen Sie viele Punkte an, die theoretisch zumindest eigentlich von der Politik gelöst werden müssten. Müssen wir uns darauf verlassen oder gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir uns als deutsche Gesellschaft sozusagen selbst wieder auf ein positives Blatt bringen können?
Also ich glaube, das ist ein Wechselspiel. Die Politik muss die Signale setzen, also die schonungslose Problemanalyse muss von der Politik ausgehen. Die Politik muss auch Ziele formulieren und sie muss dafür sorgen, dass die Leute diese Ziele auch erfüllen können. Wir haben das bei der Energiekrise vor 4 Jahren erlebt. Da war auf einmal allen klar, wir müssen sparen, aber jeder hatte auch die Selbstwirksamkeit, um an der Armatur zu drehen und Energie zu sparen. Und das hat damals zum Erfolg geführt. Also die Politik muss sozusagen diese Wandlungsprozesse gerecht aussteuern.
Stefan Grünewald, Psychologe, Marktforscher und Autor. Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung, so steht's um die deutsche Wirtschaft. Das war unsere Serie diese Woche und Sie können sie auch nochmal nachhören in einem SWR Aktuell Kontext zu finden in ARD Sounds.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Die Linken kommen in Potsdam heute zu einem Bundesparteitag zusammen. Schwerpunkt der kommenden 3 Tage ist unter anderem die Wahl eines neuen Parteivorstandes. Rund 1,5 Jahre war Jan van Aken Co-Parteichef. Aus gesundheitlichen Gründen tritt der 65-Jährige nicht mehr an. Aus Potsdam Paul Vorreiter.
Der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano will ihm nachfolgen. Der 46-Jährige möchte die Partei stärker auf migrantische Wähler ausrichten und bewirbt sich als Co-Chef neben Ines Schwertner. Sie tritt nach gut 1,5 Jahren im Amt erneut an. Auf dem 3-tägigen Parteitag in Potsdam geht es neben der Wahl des Parteivorstands auch um die künftige Ausrichtung der Linken, mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Berlin hofft die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Erralp die nächste regierende Bürgermeisterin zu stellen. In den Wahlkämpfen will sich die Linke unter anderem für bezahlbare Mieten einsetzen. Für Diskussionen dürfte ein Vorschlag zur Deckelung von Abgeordnetengehältern sorgen. Die Parteiführung will, dass Bundestags- und Europaabgeordnete der Linken ihre Bezüge auf das Niveau des Durchschnittslohns begrenzen. Außerdem wird erneut über das umstrittene Israel-Verhältnis der Partei debattiert.
Die Bagger müssen wieder rollen, hat Bundesbauministerin Verena Huberts nach ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr gefordert. Nach dem sogenannten Bauturbo und einem Baugesetzbuch-Upgrade legt sie jetzt einen Aktionsplan für bezahlbares Bauen vor. Mit insgesamt 13 Maßnahmen, um Planung zu straffen und Förderung zu bündeln. Aus Berlin Jakob Mayer.
Mit ihrem Aktionsplan möchte Verena Huberts nach eigenen Angaben bezahlbares Bauen wieder zum Regelfall machen. So setzt sich die Sozialdemokratin dafür ein, die geltenden Abschreibungsregeln zu verlängern, damit mehr zusätzliches Geld in den Wohnungsneubau fließt. Um Planung und Genehmigung deutlich zu verschlanken, sollen Bauvorhaben künftig vom Antrag bis zur Bewilligung digital behandelt werden. Bis 2028 soll digitale Antragstellung verbindliche Regel werden. Bauanträge auf Papier wären dann nur noch in begründeten Härtefällen zulässig. Um staatliche Förderung für Wohnungsneubauten übersichtlicher und leichter zugänglich zu machen, werden verschiedene Programme gebündelt. Das neue Förderprogramm soll im kommenden Jahr starten und Wohneigentum für Familien in den Mittelpunkt stellen. Bundesbauministerin Huberts will ihren Aktionsplan bei einer Investorenkonferenz in Frankfurt am Main präsentieren. Er soll helfen, den seit Jahren kriselnden Wohnungsbau zu beleben.
Vor 3,5 Monaten hat Baden-Württemberg gewählt. In dieser Zeit standen die Grünen und die CDU im Fokus. Klar, durch die Regierungsbildung. Aber auch bei der SPD hat es ordentlich rumort in dieser Zeit. Nach den katastrophalen 5,5% der Stimmen wurde viel debattiert, wie es weitergehen kann. Heute beginnt in Ulm der Landesparteitag der SPD und am Abend sollen auch die neuen Parteivorsitzenden von den Delegierten gewählt werden. Im Prozess um eine Darknet-Plattform, auf der zu Mordanschlägen auf deutsche Politiker, Richter und Staatsanwälte aufgerufen wurde, soll heute das Urteil fallen. Die Bundesanwaltschaft hat für den 50-jährigen Angeklagten 5 Jahre Haft gefordert. Moritz Kleis berichtet.
Der rechtsradikale Informatiker soll die Plattform gebaut und betrieben haben. Darauf wurden die Todeslisten mit Namen von Politikern veröffentlicht, Kryptokopfgeld für deren Ermordung ausgeschrieben und Anleitungen zu Mordanschlägen geliefert. Der vorbestrafte Mann ist unter anderem wegen Terrorfinanzierung angeklagt. Er hatte zum Beispiel zu Anschlägen auf Ex-Kanzler Scholz und die frühere Kanzlerin Merkel aufgerufen. Damit habe er laut Anklage die Demokratie destabilisieren wollen. Das Bundeskriminalamt hatte die Plattform abgeschaltet.
Heute beginnt in Neuhausen bei Tuttlingen zum 26. Mal das Southside Festival. Mit rund 60.000 Besuchern zählt es zu den größten deutschen Musikfestivals. In diesem Jahr stehen unter anderem The Offspring, Clouseau und Kraftklub auf den Bühnen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin gibt es heute ein Wiedersehen mit 2 alten Bekannten, wobei die Formulierung ist ein bisschen unpräzise. Genauer gesagt treffen sich ein alter Bekannter und eine junge Bekannte bei einer Diskussionsveranstaltung. Und das könnte gut werden, glaubt unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
Joschka Fischer, Grünen-Urgestein, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, 78 Jahre alt, diskutiert mit Emily Fons, SPD, ehemalige Studentin aus Trier, 25 Jahre alt und in der Ampelzeit Deutschlands jüngste Bundestagsabgeordnete. Auf den ersten Blick verbindet beide nicht so viel, mehr als ein halbes Jahrhundert Altersunterschied. Fischer war auch nach seiner aktiven politischen Zeit immer präsent, als Berater, Publizist und Analyst der Rolle Deutschlands in der Welt. Emily Fons dagegen hatte nach 2 Jahren Bundestag genug, fühlte sich psychisch belastet, trat nicht mehr an. Die junge Frau ging weiter studieren, ihr Instagram-Kanal sprüht mittlerweile wieder vor Lebensfreude. Sie kündigt an, dass sie mit Joschka Fischer über die Demokratie und Europa sprechen will und wünscht sich, Zitat, ein Gespräch, das inspiriert, Positives hervorhebt und zeigt, es läuft gar nicht so schlecht, wie immer gesagt wird. Ob der kritisch nachdenkliche Joschka Fischer da so einfach mitgeht, ist eher unwahrscheinlich. Spannend ist die Versuchsanordnung aber allemal.
Gedanken von unserem Berlin-Korrespondenten Chris Berdrow.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.